Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast. Unsere erste Ausgabe im Jahr 2026. Ich bin der Gerhard und neben mir, wie immer, die wunderbare Helena.
Hallo.
Helena, steigen wir gleich ein. Heute ist der 5. Januar, als wir aufnehmen. Es ist Montag, Nachmittag. Und heute Nacht unserer Zeit findet das erste Raw 2026 statt. Und das ist auch das große Raw x Stranger Things.
Yes.
Raw. Und ich habe im Vorgespräch herausgefunden, du bist großer Stranger Things Fan. Und an mir ist das alles vorbeigegangen. Ich habe nur drei Sachen mitbekommen im Laufe der Jahre. Erstens, sie sind viel mit dem Fahrrad gefahren. Zweitens, die Darsteller sind extrem gealtert, weil sie irgendwie alle drei Jahre eine neue Staffel gedreht haben, die aber in der Serie irgendwie fünf Minuten später war. Und dann habe ich gelesen, war die große Diskussion, wer und ob jemand am Ende stirbt. Mehr weiß ich aber nicht über Stranger Things. Und was muss ich denn jetzt erwarten beim großen Raw x Stranger Things?
Also erstmal, ich glaube, die wesentlichen Punkte hast du erfasst. Also genau, ich bin Stranger Things Fan. Ich fand es mega gut. Also insgesamt, glaube ich, hat die letzte Staffel vor allem ab Volume 2 und das Finale dann auch polarisiert. Und es, glaube ich, gibt Leute, die lieben es und es gibt Leute, die hassen es. Und ich gehöre dazu zu denen, die es lieben, weil ich es total mega fand und es auch gar nicht jetzt so dramatisch fand, dass jetzt nicht so viele gestorben sind am Ende, beziehungsweise vielleicht niemand, man weiß nicht so genau. Aber, also Spoiler übrigens, ne? Also alles, was ich jetzt sage, macht es vielleicht lieber, nachdem ihr Stranger Things gesehen habt. Aber was ich jetzt von diesem Crossover erwarte, weiß ich nicht. Also ich habe ja die Hoffnung, dass es so Auftritte gibt von den Schauspielerinnen und Schauspielern oder so. Und dass tatsächlich auf die letzte Staffel und so eingegangen wird und auf die Geschichten, dass wirklich was Cooles ist. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die einfach ihr normales Ding machen und dann halt noch so ein Typ in so einem Demogorgon-Kostüm oder sowas kommt. Demogorgons, Gerhard, sind sozusagen eine der Monsterarten, die so ab Staffel 1 da eine Rolle spielen. Die haben so ein, weiß ich nicht, so eine glitschige, echsenartige Haut und haben so ein Gesicht, das eigentlich aufgeht wie so eine Blume, aber halt mit irgendwie 1000 Zähnen und so. Und die werden kontrolliert von Vecna, der großen Figur, und dem Mindflayer, der zweiten großen bösen Figur, die aber eins sind im Ende. Also genau, das ist sozusagen das Setting, das sind die Bösewichte. Und das bietet natürlich Möglichkeiten, Leute in nette Kostüme zu stecken, die dann gegeneinander kämpfen, so ungefähr. Aber ich hoffe, darüber geht es hinaus und ich hoffe, dass tatsächlich eher so, keine Ahnung, Gastauftritte von Schauspielern da sind, dass irgendwas Cooles mit der Story passiert, dass vielleicht irgendwie noch zusätzlicher Stranger Things Content damit reinspielt und nicht einfach nur Kostümparty bei WWE ist. Aber wir werden sehen. Aber an sich ist es eine coole Möglichkeit, jetzt mal diese doch sehr unterschiedlichen Netflix-Produktionen zusammenzubringen und zu zeigen, es ist jetzt eben auch, WWE ist jetzt irgendwie Teil dieses Cinematic Universe und das ist cool. Und bietet viel Potenzial, man muss es jetzt nur nutzen.
Okay. Also ist so ein Demigorgon, ich frage mal sowas wie so ein Death Eater. Nee, wie so ein, wie heißen die aus Harry Potter? Nicht die Death Eater, sondern die anderen da, die Dementoren.
Nee.
Nicht so ein Dementor?
Nee. Sondern, es hat also sehr viel physischer.
Sehr viel physischer.
Also schon, es ist schon eine richtig laufende Kreatur, die eher so wie so ein Bluthund agiert. Aber halt so echsenartig, glitschig, übernatürlich ist.
Okay. Ja, wenn Vince Russo noch im Booking beteiligt wäre, würde wahrscheinlich so ein Demi-Gorgon dann den WWE Heavyweight-Titel gewinnen. Aber ich glaube, Triple H ist da nicht so auf dem Trip.
Ja.
Aber, ja. Und ist da irgendwie, siehst du einen plausiblen Angle, wie Stranger Things und CM Punk und Bron Breakker zusammen passen würden?
Nö. Aber lass mich mal überraschen. Man kann ja was Cooles draus machen. Das war auf jeden Fall eine Kooperation, die mich tendenziell überrascht hat, weil ich jetzt, also es ist ja schon eher, Stranger Things ist eigentlich so eine Coming-of-Age-Serie und das ist auch bis zum Ende geblieben. Also Stranger Things war auch überhaupt nicht blutig am Ende. Das hatten die Fans, glaube ich, auch ein bisschen anders erwartet. Eben, sie haben spekuliert, wer stirbt und wer nicht stirbt. Und dann hat man sich, glaube ich, mehr darauf eingestellt, dass es eher so ein bisschen Game of Thrones-mäßig ist, in denen irgendwie auf einmal alle sterben. So war es aber gar nicht, sondern am Ende war es sehr brav und sehr, ist jetzt halt der Übergang ins Erwachsenenleben und das war es mit der Teenagerzeit und irgendwie so spielt das Leben. Und es ist alles wieder so ein bisschen normale amerikanische Vorstadt-Vibes. Und deshalb ist das ein überraschender Zusammenhang mit Wrestling jetzt, aber mal, vielleicht kann man ja trotzdem irgendwas Nettes draus machen.
Okay, gut. Dann habe ich ja ungefähr auch so eine Idee, was mich da erwarten könnte.
Wir werden drüber sprechen im Podcast, ob sie es dann gut umgesetzt haben oder nicht. Aber also, damit es gut umgesetzt wird, muss ich schon sagen, ich erwarte mindestens einen Gastauftritt von einem der Schauspieler.
Ja, also das ist ja
Das halte ich
eigentlich das
es.
Klassische da.
Ja, genau. Wäre aber auch das Mindeste. Und also, ich möchte nicht so eine Halloween-Kostümparty mit Motto Stranger Things haben, um jetzt hier die Erwartungen klar formuliert zu haben.
Ja, es ist ja auch das, sozusagen der Staffelauftakt von Raw, das zweite Jahr von Raw auf Netflix startet. Letztes Jahr haben sie ja eine sehr große Show gemacht zum Jahresauftakt, was du ja dann auch gleich zum PLE des Jahres deklariert hast, bei unserem Jahresrückblick. Was glaubst du denn zu unserem großen Match da und beim Main Event? Wird es da einen Titelwechsel geben? Gewinnt Bron Breakker den Titel heute Abend?
Also ich bin ganz unsicher, ob Bron Breakker heute den Titel gegen CM Punk gewinnt. Prinzipiell glaube ich nämlich nein, eigentlich, weil ich glaube, dass das ein Titelwechsel sein sollte, der auf der WrestleMania-Bühne stattfindet und nicht davor. Wir haben auch schon mal darüber gerätselt, ob es dann nicht irgendwelchen Eingriffen geben kann, dass halt dieses Match nicht richtig entschieden wird und dann zieht es sich und dann muss man es nochmal machen und dann ist halt irgendwie WrestleMania erst die richtige große Bühne, an der es passiert und dann hat man nämlich jetzt auch nochmal Monate Zeit, das ein bisschen aufzubauen, noch mehr Spannung reinzubringen und ein bisschen so ein, ja, so ein Finish the Story-Vibe sozusagen reinzubringen. Das fände ich, das würde ich begrüßen, das fände ich sehr gut. Aber andererseits habe ich den Eindruck, dass das jetzt schon ziemlich stark zugespitzt worden ist, auch in den letzten Folgen, was vielleicht auch daran lag, dass die Weihnachtspause sonst nicht viel Inhalt geboten hat und man auch Zeit hatte, das jetzt ein bisschen aufzubereiten, zuzuspitzen, Spannung reinzubringen. Aber da würde ich tendenziell sagen, dass das ungewöhnlich wäre, wenn das jetzt so ergebnislos ausgeht. Und wir jetzt dann noch Monate warten müssen darauf, dass es dann tatsächlich zu diesem Titelwechsel kommt. Deshalb bin ich sehr hin und her gerissen und würde mir aber tendenziell wünschen, dass es jetzt noch nicht der Fall ist, sondern dann erst bei WrestleMania.
Also ich bin da genauso unsicher. Ich halte es für möglich. Die große Frage ist halt immer, in welche Richtung gehen Sie zu WrestleMania? Ich sehe auch für CM Punk mehrere Möglichkeiten oder also für den Titel. Ja, ich halte es für möglich, dass CM Punk jetzt, dass das für ihn mehr so ein Zwischenspiel ist und ja, man das jetzt beendet, damit er dann Richtung WrestleMania irgendwie einen anderen Gegner bekommt, Brock Lesnar oder so. Aber ich halte es auch möglich, dass das jetzt so der Auftakt ist zu einer größeren Geschichte. Wird auch viel davon abhängen, aus meiner Sicht, ob Seth Rollins
Ja.
zu WrestleMania wieder fit ist. Also was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist auch so ein bisschen als Fortsetzung vom letzten Jahr, da wieder so ein Triple Threat Match zu machen. Dieses Mal mit CM Punk, Seth Rollins und Bron Breakker. Und auch wieder so ein bisschen der Frage, auf wessen Seite steht Paul Heyman jetzt eigentlich? Ja, und aber ja, auch wenn man das macht in die eine oder in die andere Richtung, ja, kann man es auch machen mit heute Titelwechsel oder kein Titelwechsel. Was ich auch noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist Elimination Chamber. Der letzte Stopp sozusagen auf dem Weg zu WrestleMania ist dieses Jahr in Chicago, der Heimatstadt von CM Punk. Und da spricht auch viel dafür, dass CM Punk da eine große Rolle hat. Und ja, aber auch das geht natürlich in beide Richtungen. Ja. Er kann da eine Titelverteidigung haben oder er kann da auch im Elimination Chamber Match dann gewinnen und so sein Ticket wieder zu WrestleMania lösen. Was es für mich auch wieder noch so ein bisschen ja, plausibler werden lässt, dass er jetzt dann ja, auch vorher noch den Titel verliert. Aber ja, viele Möglichkeiten und tendenziell in letzter Zeit war man bei WWE eher damit richtig, dass man gesagt hat, kein Titelwechsel.
Ja, also ich glaube, ich fände es für die Geschichte generell besser, wenn das jetzt nicht wechselt, weil ich glaube, dass Bron Breakker eigentlich in dieser Challenger-Rolle besser funktioniert, im Moment zumindest noch, als in der Titelträgerrolle. Und ich mir schon vorstellen könnte, dass der, wenn der diesen Schritt gemacht hat von, ich muss beweisen, dass ich nicht der Anfänger bin, sondern dass ich hart gearbeitet habe und dass ich eigentlich verdient habe, an der Spitze zu stehen, dass das eine spannungsgeladenere Position ist, als zu sagen, ach guck, ich habe es geschafft, bin der Beste, super. Und deshalb würde ich glaube, also glaube ich, dass es insgesamt besser funktionieren würde, wie sie jetzt sind, weil CM Punk ist so oder so so The Legend mäßig schon jetzt. Er ist der Titelträger. Er muss nicht mehr beweisen, dass er in der Lage ist, diesen Titel zu gewinnen. Er muss nicht mehr beweisen, dass er ganz oben mit dabei ist. Er hat an sich der einzige Antrieb für CM Punk ist eigentlich halt diesen Titel zu tragen und das ist alles. Und Bron Breakker hat man jetzt schon als Figur aufgebaut, für die es halt irgendwie persönlich auch wichtig ist, zu zeigen, dass er da mitspielen kann und dass er die Qualitäten hat und dass er nicht nur sein Name ist, sondern dass er es halt irgendwie auch verdient hat. Und ich finde, in dieser Konstellation würde es total Sinn machen, das jetzt noch ein paar Monate zu strecken, weil das eine gute Konstellation ist, mit der man gut arbeiten kann, glaube ich. Und die einzige Komponente, wie du sagst, ist Seth Rollins, der vielleicht noch mal eine andere Motivation mitbringen würde, diesen Titel zu, um diesen Titel zu kämpfen und diesen Titel zurückzuerlangen. Und daraus könnte man vielleicht dann noch mal eine persönlichere Fehde auch zwischen Bron Breakker und Seth Rollins machen, die auch tragen könnte. Das steht und fällt für mich aber dann damit, wann er auch zurückkommt. Also so ganz kurz vor WrestleMania bin ich dann halt auch nicht so wirklich dabei, weil das muss dann schon ordentlich aufgebaut werden. Und dafür will ich dann ungern halt auch diese jetzt eigentlich gut funktionierende Story aufgeben, für dann so einen kurzen Schockmoment, wo man sagt, ah, er ist wieder da, er tritt da jetzt an, er ist jetzt auch in dem Triple Threat Match, huhu. Sondern ist mir lieber, dass wir jetzt uns wirklich bis April auf diese Geschichte konzentrieren und die ordentlich zu Ende spielen und weiter aufbauen und in den Charakteren, die gut angelegt sind, weiterentwickeln.
Ja, und was glaube ich auch für den Sieg von CM Punk spricht, ist diese ganze Stranger Things Geschichte. Weil, wenn das der Main Event ist, dann ist es halt auch irgendwie ja, klarer, wenn man dann irgendwie, wie denn immer, den Stranger Things da, keine Ahnung, wie die heißen, oder Millie Bobby Brown ist die bei,
Ja, Millie Bobby
also
Brown ist
Millie
theoretisch
Bobby
die
Brown.
Hauptdarstellerin.
Okay.
Aber es gibt eine ganze Reihe an Hauptdarstellern, die man da gut unterbringen könnte.
Ja. Und also es ist halt irgendwie klarer, wenn man dann ja, die im Ring mit CM Punk am Ende feiern hat, als wenn man es irgendwie anders macht. Und was auch noch dazu kommt, was ich auch noch glaube, ist, wenn man Bron Breakker den Titel hätte geben wollen, dann wäre es auch irgendwie klarer gewesen, ja, dass man ihn dann gleich in dieses Match um den vakanten Titel macht, dass er dann gleich er hatte dann ja auch den Gürtel kurzzeitig. Ja, dass er dann einfach da den Gürtel auch behält und nicht, dass er dann erst nicht in diesem Match ist, um ihn dann trotzdem noch zu gewinnen.
Da wäre ich anderer Meinung eigentlich, weil ich schon glaube, wenn Bron Breakker das jetzt gewinnt, waren diese Monate nötig, in der er jetzt dieser Challenger war und in der er wachsen konnte und in der er auch irgendwie gelernt hat und sich behaupten konnte. Weil ich wirklich finde, also darüber haben wir auch im Podcast schon häufiger gesprochen, wie groß ist wirklich das Potenzial von Bron Breakker. Ich finde, der ist unheimlich gewachsen in den letzten Monaten. Eigentlich seitdem der Teil von The Vision ist, ist der massiv viel besser geworden. Jetzt gar nicht wirklich im Ring, sondern vor allem in diesen Promo-Sequenzen. Und auch gerade die letzten Promos, die er hatte, waren fantastisch gut. Also die letzte bei, was war SmackDown? SmackDown war mega, mega gut. Und das hätte ich ihm auch sozusagen gar nicht wirklich zugetraut vorher. Und habe ich ihm auch objektiv nicht zugetraut. Aber das war jetzt, glaube ich, schon wichtig, dass es nicht so ein bisschen gemein, aber nicht so ein Stephanie-Vaquer-Moment ist, wo man denkt, so, okay, eigentlich ist sie jetzt ein bisschen zu schnell, zu hoch geschossen und ist jetzt über dem, was sie eigentlich sein sollte, sondern Bron Breakker brauchte jetzt schon diese Monate noch, sich selbst aufzubauen, aufgebaut zu werden, zu zeigen können, was er kann und was er macht, selbst zu lernen. in dieser Position zu sein. Und dann könnte der jetzt auch Titelträger sein. Würde, sage ich jetzt, hätte ich vor 3 Monaten noch nicht gesagt.
Okay, kann ich nachvollziehen, auch wenn ich denke, Bron Breakker hätte auch die guten Promos hingekriegt, wenn er gleich Champion gewesen wäre. Aber
Das wäre viel langweiliger gewesen. Und dann hätte der nicht so reinhauen können, glaube ich.
okay. Aber was mir auch bei Bron Breakker aufgefallen ist, er ist sehr viel stärker so in die Richtung gegangen, mehr wie ein normaler Mensch zu reden und nicht wie so eine Wrestling-Cartoon-Figur.
Ja, das ist der Lernprozess, das ist der Selbstlernprozess, zu sehen, wie funktioniere ich am besten in den Promos im Ring. Ist
Und
mir
das ist ja auch
aufgefallen.
unterschiedlich. Ja? Also Paul Heyman zum Beispiel ist ja immer noch mehr die Cartoon-Figur. Ja? Der redet ja nicht so, ja, also wie so ein richtiger Mensch. Ja? Also da glaubt man ja auch nicht, dass Paul Heyman so im wirklichen Leben, ja, im Supermarkt irgendwie so redet. Ja? Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Sachen. Also CM Punk ist ja auch mehr so der darauf aus ist, ja, ich bin so normal drauf und andere ja nicht so.
Ja, Cody Rhodes hat auch so eine Wrestling-Stimme. Die wird gleich mal 2 Oktaven tiefer, wenn der im Ring steht, als wenn er irgendwie Interviews gibt.
Ja.
Das wirkt aber, also macht er gut, funktioniert auch gut, aber ich finde das jetzt, also Bron Breakker hat das, glaube ich, auch versucht
Ja.
und es hat nicht gut funktioniert, aber dann ist es Teil des Lernprozesses zu sagen, ich mache es anders und so klappt es jetzt richtig gut.
Ja, Punk gegen Breaker ist nicht das einzige Titelmatch. Ja, früher hat man gesagt, im freien Magen fangen wir an Fernsehen, aber das ist ja bei Raw auch nicht mehr. Sondern auch bei SmackDown gibt es jetzt das große Titelmatch. Cody Rhodes verteidigt seinen Titel gegen Drew McIntyre. Three Stages of Hell, ja, dem, glaube ich, sechsten Three Stages of Hell Match in der WWE-Geschichte. Also man hat das normale Two out of Three Falls Match. Ja. Man muss halt zweimal gewinnen aus drei Versuchen. Aber halt auch nicht dreimal normale Regeln, sondern Sonderregeln. Und sie machen auch das, was auch schon bei zwei vorherigen Three Stages of Hell Matches gab. Erst ein normales Match, dann ein Falls Count Anywhere Match und dann ein Käfig Match. So wie es auch zum Beispiel im ersten Match dieser Matchart war, damals Triple H gegen Steve Austin. War mal das 2001 bei No Way Out. Damals das, was heute Elimination Chamber ist. Der Pay-Per-View zwischen Royal Rumble und WrestleMania.
Da habe ich erstmal eine Frage an dich.
Ja.
Also ich könnte es auch googeln, aber ich frage lieber Gerhard. Machen die das alles in einer Folge oder machen die das über mehrere Folgen gestreckt?
Nee, das machen die direkt hintereinander. Also das ist das erste Match und dann kommt das zweite Match und dann kommt das dritte Match.
Okay, das heißt, wir sehen von 2 Stunden, sehen wir eine
Nee,
Stunde,
von 3 Stunden.
von drei
SmackDown
Stunden SmackDown
ist
sehen
ja
wir
wieder 3 Stunden.
eine Stunde diese Konstellation.
Ja, also ich denke, ja. Also das Match wird mit den drei Falls, würde ich schätzen, dauert irgendwo zwischen 30 und 40 Minuten und wahrscheinlich noch ein bisschen länger, weil SmackDown heißt dann ja auch Werbung. Ja, und dann ja, hat man auch mehr Zeit. Und dann wird da weniger passieren. Und in Berlin, ja, das ist also, da hat Berlin schon das große Match abbekommen. Wobei, was ich auch sagen muss, ist, also ich habe mir das mal angeguckt. Ja, die Kartenverkäufe für Berlin sind noch nicht so der Hit. Und mir ist sogar der Gedanke gekommen, ob das nicht sogar auch die Reaktion darauf ist, dass
Ach
die
so.
Kartenverkäufe in Berlin nicht so gut sind. Also ich habe mir das mal angeguckt online. Ja, man sieht es ja immer nicht so hundertprozentig, wie das ist, weil ja, es werden ja nicht ja, einfach am Anfang alle Karten in Verkauf gegeben, die es so theoretisch geben könnte, und dann sieht man, was nicht verkauft wurde. Aber in Berlin sieht es so aus, als sei also die ganze Kameraseite nicht im Verkauf, also dass er da gar nichts verkauft. Auf der Seite, auf der die Kamera steht, also ja, die man dann halt im Fernsehen auch nicht sieht. Ein Großteil des Oberrangs, auch auf der anderen Seite, ist nicht im Verkauf. Und es gibt sonst noch relativ viele Tickets und auch das sieht so aus, als sei in vielen Blöcken auch noch nicht alles verkauft. Also was man dann häufig so sieht, ist, ja, es gibt dann halt in so Blöcken so zwei oder drei Reihen, die fast komplett noch da sind und die man kaufen kann. Das spricht häufig halt dafür, dass zum Beispiel die Reihen dazwischen noch gar nicht im Verkauf sind.
Ja, Also meine Theorie dazu ist, dass SmackDown das Problem ist. Also es ist nicht Berlin, obviously, aber ich meine, als also wenn man in Deutschland wohnt, dann hat man ja die Wahl, zu welchem man gehen möchte. Und wir, das kann man jetzt auch schon mal, glaube ich, ankündigen, wir fahren zu Raw nach Düsseldorf und werden da dann dabei sein. Mir war aber auch immer klar, ich bin lieber bei Raw als bei SmackDown. Und wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt von München aus nach Düsseldorf oder nach Berlin fahre, dann fahre ich nach Düsseldorf zu Raw und nicht zu SmackDown nach Berlin. Weil SmackDown halt einfach in den letzten Monaten wirklich wesentlich schlechter war als Raw. Und wenn halt alles so in Zugreichweite ist, dann wählt man eben die bessere Show. Das ist ja so ein Problem, was jetzt Amerika vielleicht nicht so oft hat, weil da musst du halt dahin gehen, wo was halt gerade irgendwo in Reichweite ist. Aber in Europa ist halt ziemlich viel in Reichweite. Also das ist meine Theorie, warum es in Berlin nicht so gut funktioniert. Aber das kann schon sein, dass das auch so eine Reaktion dann dieses große Match ist und dass sie damit jetzt nochmal Sachen verkaufen wollen. Und ich würde auch sagen, sie haben jetzt mit der letzten SmackDown-Folge, also der ersten in diesem Jahr, tatsächlich auch ziemlich viel Boden wieder gut gemacht, beziehungsweise gezeigt, dass es vielleicht auch besser werden kann. Weil SmackDown war wirklich sehr gut und wirklich sehr voll, fast ein bisschen zu voll, fast ein bisschen zu viele Überraschungsauftritte, die dann irgendwie wieder kamen, fast ein bisschen zu viele Personen. Aber letztlich schon wirklich sehr, sehr spannend. Gutes Main Event war gut. Konnte mit Raw mithalten. Aber es ist halt auch ein bisschen knapp für so einen Ticketverkauf in Berlin. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich jetzt so, dass SmackDown da auch reagiert und vielleicht wirkt ja auch sowas wie eben schlechte Ticketverkäufe dann positiv, dass sie sagen, okay, wir müssen vielleicht tatsächlich ein bisschen umsteuern.
Ja, hatten wir auch letztes Jahr schon gesehen, dann teilweise im November, auch wo auch in den USA einige SmackDowns ziemlich schlechte Verkaufszahlen hatten. Und ich glaube auch, dass das Problem, also wirklich der Unterschied ist, ja, bei Raw hat man den Eindruck, da sieht man viele große Stars und da ist auch ja, was geboten, während es einfach viele SmackDown-Ausgaben gab, ja, mit wenigen Stars und gut, ja, dann ist das Highlight irgendwie Ilja Dragunov verteidigt gegen irgendwen seinen US-Titel in einem guten Match, aber ja, in der Zeit, wo dann auch so die günstigeren Tickets, die man bekommt, 200 € kosten, ja, überzeugt das dann halt nicht jeden, da zu sagen, hier, ja, ich überzeug ja, meine Eltern, ja, dass sie auch noch meine Schwester mitnehmen und dann kaufen wir uns, dass sie uns da vier Tickets da kaufen. Wenn man dahin möchte. Aber also auf jeden Fall mit dem Match, das sie jetzt angekündigt haben, ja, und auch wie es dann jetzt aussieht, ja, wenn man dann auch erwarten kann, dass Randy Orton dabei ist und so. Also das ist, also da ist schon nochmal der Push da.
Ja. Sie haben jetzt auch von den NXT-Leuten, habe ich das Gefühl, die großen Namen auch alle zu SmackDown gesteckt, was auch notwendig ist, damit es da ein bisschen vorangeht und ein bisschen neuer Wind auch reinkommt. Ja, aber nochmal zu diesem Match zurück. Ich mag ja solche Matches eigentlich nicht so gerne, ehrlich gesagt. Also ich mag es nicht, wenn das so lang ist. Gen Z-mäßig ist meine Aufmerksamkeitsspanne jetzt nicht so übermäßig groß und ich finde, 40-Minuten-Matches sind schon zu lang. Und dann mag ich eigentlich auch so Matches, die auf Brutalität aus sind, mag ich auch nicht so gerne. Aber es stehen immerhin die richtigen Personen jetzt in diesem Match. Also ich glaube, Cody Rhodes und Drew McIntyre können beide solche Matches auch gut machen und dann auch spannend machen, auch wenn es 40 Minuten dauert, und können auch dieses Brutale trotzdem aber noch zu einem wrestlerisch hochwertigen Match bauen. Deshalb bin ich nicht ganz dagegen, aber es wird jetzt bestimmt nicht mein Favorite-Match.
Also ich bin auch kein großer Fan von Sweet Stages of Hell, vor allem wegen dieser Two out of Three Falls Geschichte. Weil eigentlich, ja, ist es egal, wer den ersten Fall gewinnt, weil so ist, ja, es geht halt immer 1-1 aus.
Ja, natürlich.
Ja.
Würde eigentlich abgebrochen werden, wenn zwei.
Ja, also
Ja.
nach 2-0 wäre es vorbei, aber ja, das ist
Ja.
noch nie passiert.
Ja.
Ja. Also was WWE halt auch mal machen müsste. Also klar, ich verstehe das auch, ja, dass man es nicht macht. Also genau wie halt auch jedes, ja, ist auch das Problem von jedem Ironman-Match, also 60 Minuten und wer dann die meisten Pinfalls gewonnen hat, hat dann halt gewonnen. Ja, und da steht es halt auch immer 3 Sekunden vor Schluss, entweder unentschieden oder jemand ist halt mit einem vorne. Steht nicht 5-0 und spielt sich nur den Ball zu, ja, wie im Fußball. Aber das führt halt auch dazu, dass ja, das ist eigentlich erst in so einem Match, jetzt wie Streets of Hell im letzten Match so richtig losgeht und alles, ja, so ein bisschen halt auch Wargames-mäßig. Ja, es geht halt hin und her, ja, und aber es ist alles irgendwie Vorgeplänkel. Und
Sehr.
ja, deswegen weiß ich auch nicht, ja, also es ist nicht so meins.
Ja, meins auch nicht. Aber wer gewinnt denn jetzt?
Also ich glaube, Cody Rhodes gewinnt. Und also ich hielt es vor WrestlePalooza, als die beiden ja auch da ein Match hatten, hielt ich es auch für eine gute Idee, dass Drew McIntyre mal gewinnt. Jetzt hielt ich es auch für eine schlechte Idee, wenn Drew McIntyre gewinnt. Weil, also auch wie WWE das einschätzt, ja, Drew McIntyre steht halt nicht bei ihnen ganz oben auf der Liste. Nicht so wie Cody Rhodes. Und es steht jetzt halt einfach auf zu viel an. WWE hat jetzt so ein bisschen auch die Zeit jetzt über die Feiertage genutzt, auch um einiges zu machen und auch um einiges neu auszurichten. Es ist aber auch wenig vorbereitet bisher. Also in 4 Wochen ist der Royal Rumble, eine Woche davor gibt es noch ein Saturday Night's Main Event. Ja, es gibt also praktisch nichts. Also klar, die beiden Rumble-Matches gibt es. Ja, das ist ja auch so ein bisschen einfacher. Ja, die verkaufen sich von alleine. Aber das haben wir erst, dann gibt es Elimination Chamber, dann gibt es WrestleMania und da wird eine ganze Menge zu tun sein. Und eigentlich ist jetzt auch keine Zeit mehr, Drew McIntyre ja, noch auf so ein Niveau zu heben, dass er halt wirklich so ganz weit oben ist. Also das halt, keine Ahnung, Drew McIntyre gegen Roman Reigns Match, wo man wirklich sagen würde, okay, ja, damit kann man jetzt WrestleMania Tag 2 auch beenden. Ja, wenn es zum Beispiel mit Cody gegen Roman ginge oder mit Cody gegen Gunther oder anderen Matches. Und deswegen, ja, sehe ich es jetzt auch nicht. Und jetzt ist halt auch nicht der richtige Zeitpunkt, um da so ein bisschen ja, wieder reinzubringen, dass halt auch alles möglich ist. Weil jetzt wird halt notgedrungen viel sein. Ja, und man wird ja auch viel die größeren Stars, die sonst selten da sind, also Brock Lesnar, Roman Reigns, die werden in nächster Zeit auch viel da sein. Und SmackDown hätte das gebraucht in den ja, Oktober, November, Dezember, wo halt relativ wenig war, wo wenig los war, nachdem Cody dann auch den Titel von John Cena zurückgewonnen hatte. Da hat es dem Ganzen, glaube ich, gut getan. Jetzt hätte man ja nur so ein bisschen das Jey Uso-Problem, ja, dass man da jemanden auf einmal in den Top-Storylines hat, der eigentlich nicht auf dem Niveau ist, wo man ihn dahin bringt. Und also ich glaube, es ist auch nicht gut für, also ja, Drew McIntyre auch ja, nochmal sowas zu verlieren. Aber wenn man ihm halt den Titel, also wenn er jetzt nach diesem SmackDown hätte Champion sein sollen, dann hätte er bei WrestlePalooza gewinnen müssen und jetzt vielleicht das Rematch, Three Stages of Hell, dann nochmal gewinnen. Ja, jetzt sehe ich das halt nicht.
Also ich verstehe deine Argumente sehr gut. Das Problem ist, dass ich insgesamt nicht weiß, wo Cody eigentlich hin soll. Ich weiß nicht, ich sehe den, ich weiß noch nicht, wo ich den bei WrestleMania eigentlich genau sehe und ich weiß nicht, wie ich den in seiner Motivation eigentlich weitersehen werde. Und ich, das sage ich auch schon die ganze Zeit in unserem Podcast, ich finde, an der Cody-Figur muss sich was ändern und auch an dessen Titelregentschaft muss sich was ändern. Und eigentlich finde ich, dass ein Drew McIntyre die richtige Person dafür wäre, da etwas zu ändern und also wirklich den Titel neu auszurichten und den wirklich auch in andere Fäden zu bringen, dass es nicht immer mit den gleichen Personen kreist. Und ich glaube auch, dass Drew McIntyre die Qualität besäße, das zu machen. Weil der wirklich eine sehr undankbare Position hat und dafür aber immer top abliefert. Ich verstehe aber jetzt schon den Punkt zu sagen, wahrscheinlich wäre es jetzt aber eigentlich zu knapp. weil man jetzt weder mit Drew McIntyre wirklich noch was aufbauen könnte bis WrestleMania, was irgendwie Relevanz hätte. Man könnte jetzt nur Drew McIntyres alte Fäden wieder aufgreifen, also die CM Punk-Fäde, gut, der ist anderweitig beschäftigt in WrestleMania, aber oder irgendwie Damian Priest oder sowas in der Art, die könntest du vielleicht ja wieder hochziehen. Oder meinetwegen auch so ein Seth Rollins könntest du da vielleicht irgendwie mit reinnehmen. Aber sonst sehe ich jetzt nicht wirklich eine Möglichkeit, in den nächsten Monaten für Drew McIntyre eine Geschichte zu spinnen, die wirklich dann auf WrestleMania-Bühne trägt. Auch wenn ich glaube, dass die Person Drew McIntyre auf der WrestleMania-Bühne tragen würde. Und deshalb würde ich auch sagen, ist jetzt nicht der Moment. Ich finde es aber sehr schade, dass Drew McIntyre jetzt trotzdem wieder in diesen Moment geschoben wird, in den er eigentlich das nicht gewinnen kann oder sollte oder wie auch immer. Und es wieder einfach ein Ende von einer sehr blutigen, sehr hassgetriebenen Geschichte ist, wie Drew McIntyre es jetzt schon bestimmt 4 Mal in den letzten 4 Jahren, 3 Jahren hatte. 2 Jahren vielleicht sogar. Und das ist keine gute Geschichte für ihn. Das ist also nicht gutes Character Development. Und Drew McIntyre schafft es wirklich, Fäden zu was Emotionalem zu machen. Ich würde sagen, wie kaum ein anderer Wrestler schafft es Drew McIntyre, diese Motivation, dass ich will nicht nur den Titel, sondern ich will wirklich auch dem Gegner was Schlechtes tun, schafft er in seiner Heel-Persönlichkeit hervorzukitzeln. Und ich finde, das hat verdient, dass er damit irgendwann mal Erfolg hat. Aber es ist jetzt nicht der Moment dafür. Und deshalb würde ich auch sagen, es wird nichts, auch wenn ich es an sich nicht gut finde.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich bin auch großer Fan Drew McIntyre. Denke auch, er könnte auch Champion werden. Ja, wenn der Plan wäre, ja, man lässt ihn jetzt irgendwie gewinnen, den Royal Rumble oder gewinnt bei Elimination Chamber und dann gewinnt er den Titel bei WrestleMania, meinetwegen auch gegen Cody Rhodes, ja, und hält den Titel dann für ein Jahr,
Ja.
da wäre ich voll dabei.
Ja. Aber das kannst du jetzt auch alles nicht
Aber
mehr machen.
ja, und ich bin auch dabei, wenn man sagt, hier, ja. Auch wenn man sagt, ja, das ist so ein random Smackdown irgendwo im Ausland, also wird in den USA ja dann auch gar nicht live ausgestrahlt, sondern zeitversetzt. Ja, und da kann man halt auch mal was machen, so nach dem Motto, kann immer was passieren, schaltet ein. Aber dafür ist halt nicht der Zeitpunkt 3 Wochen vorm Royal Rumble.
Nee.
Und also, ja, deswegen, also würde mich sehr wundern.
Ja. Ja, und du hast aber auch recht. Das ist Drew McIntyre ist jetzt erstmal letzte Chance, überhaupt auf der WrestleMania-Bühne, glaube ich, irgendwie groß aufzutrumpfen, weil du kannst ihn jetzt auch nicht wieder in, also wenn Cody ihn da irgendwie jetzt sagen, vernichten, 2-1 geschlagen hat, was dann passieren muss, damit die Fehde auch beendet ist, damit Cody sich wieder anderen Rivalitäten dann Richtung WrestleMania zuwenden kann. Dann kannst du jetzt Drew McIntyre eigentlich nicht in den Royal Rumble oder in die Elimination Chamber setzen und sagen, ich will aber trotzdem jetzt irgendwie jemanden angreifen, weil an sich gibt es dafür keine Fehde. Also er wird jetzt nicht schon wieder sagen können, aber Cody Rhodes, wir sind noch nicht fertig. Ich habe jetzt zwar irgendwie 3 Mal gegen dich verloren, aber das 4. Mal, das wird bestimmt was. Und in diese Vision-Geschichte ist er halt einfach gar nicht integriert. Und deshalb ist das. Also das wäre das Ende jetzt für Drew McIntyres Auftritt bei WrestleMania auf einer relevanten Position. Und das finde ich auch sehr schade.
Aber meine Erwartung wäre, es wird wieder so ziemlich genau laufen wie im letzten Jahr. Ja, hier in der sozusagen in der windarmen Zeit ist er ja, da dabei und ist auch der, der da in ja, die Titelmatches bestreitet. Und dann, wenn es zu WrestleMania geht, sucht man ihm halt so einen Gegner, ja, wie letztes Mal Damian Priest.
Ja.
Wo man erst nicht wusste, was man macht, hatte ich so den Eindruck. Da hat er meinen Gegner gefunden. Und dann ist einem irgendwie aufgefallen, ach, da können wir
Funktioniert,
in der
ja.
Geschichte, können wir ja sogar sagen, ja, das
Super.
läuft schon seit einem Jahr.
Ja.
Ja, war uns gar nicht so aufgefallen. Also, weil es auch nie geplant war, sondern weil es immer nur, ja, Leute waren in anderen Fäden. Also, er und Damien Priest waren so in unterschiedlichen Fäden und ja, waren halt so verhakt darüber. Und also, ja, das wäre meine Vermutung, dass auch wieder so. Ja, wird mit irgendwem, keine Ahnung, LA Knight oder.
Oberfemi.
Oder hast du nicht gesehen, ja. Oder, ne, also wenn es gut läuft, ist es ein LA Knight, sodass er bei WrestleMania gewinnt. Wenn es schlecht läuft, er ist ein Oberfemi,
Wieder
ja, wo
verliert.
man sagt, ja, dem wollen wir auch einen schönen Sieg bei WrestleMania geben.
Ja.
Dann geben wir ihm den gegen Drew McIntyre.
Ja.
Aber ja, das ist so, das ist halt auch meine so Erwartung, ja, wo man sagt, halt von den 6 Männer-Einzelmatches, die wir haben, ist es halt irgendwie das fünftwichtigste.
Diese Einschätzung würde ich teilen, ja.
Ja, ansonsten, also ich muss ja sagen, ich habe jetzt auch in den letzten Wochen über Weihnachten und Neujahr nicht ganz alle WWE-Folgen ganz vollständig angeguckt. Aber was auf jeden Fall passiert ist, ist, Carmelo Hayes hat
Ja.
jetzt tatsächlich mal gewonnen.
Yes.
Viele Leute sagen schon wieder, ah ja, das ist der endgültige Durchbruch. Ich muss ja sagen, ja, ich habe jetzt ja gelernt, ein bisschen skeptischer zu sein. Ja, ob das wirklich kommt, aber er hat Ilja Dragunov besiegt, ist jetzt US Champion und ja, auch mit extrem großem Pop da gewonnen worden. Ja, auch bei, das war ja auch die SmackDown-Episode, die sie irgendwie eine Woche vorher aufgenommen hatten. Ja, deswegen, die meisten Leute wussten das auch schon vorher, aber trotzdem ist das auch da, als er gewonnen hat, nochmal, also als es dann lief. Im Fernsehen auch Social Media mäßig nochmal gut gelaufen. Ja, und also da sind jetzt viele Leute, freuen sich. Und der Vorteil ist natürlich auch jetzt, SmackDown ist ja jetzt wieder im 3-Stunden-Rhythmus. Ja, wechselt SmackDown ja gefühlt, ja, jedes Jahr einmal hin und wieder zurück. Mal eine Stunde mehr, mal eine Stunde weniger. Jetzt wieder bei 3 Stunden, was auch. Ja, dafür spricht, dass er jetzt für ihn noch ein bisschen Zeit sein wird.
Ich finde es super gut. Ich bin ja Carmelo Hayes Fan. Ich bin auch Carmelo Hayes Fan quasi seit der ersten Stunde. Und dann lief es ja für Carmelo Hayes sehr lange sehr schlecht. Beziehungsweise eigentlich so in die Irrelevanz abgedriftet schlecht. Aber jetzt finde ich es mega gut. Ich finde das sehr schön, dass er den Champion, US Champion da jetzt bekommen hat oder geworden ist. Und ist es der große Durchbruch? Ja, aber kann schon. Ich bin da noch nicht ganz so pessimistisch. Also ja, die Historie dieses Titels spricht jetzt nicht dafür. Und wenn man sich jetzt das Frauenäquivalent anguckt, bei dem jetzt Julia schon wieder gewonnen hat, das spricht jetzt auch nicht dafür, dass das zwangsläufig der Durchbruch ist, wenn man diesen Titel gewinnt. Aber es ist schon möglich, glaube ich. Also ich erinnere mich auch an bessere Zeiten des US-Titles, also zum Beispiel was LA Knight ihn noch getragen hat. Das waren gute Zeiten für diesen Titel und Carmelo Hayes hat schon die Möglichkeit, das daraus auch zu machen, wenn man ihm den Raum gibt. Ich würde auch sagen, mehr Zeit ist gut für ihn, weil das ist genau die Zeit, die man mit so einem Midcard, vielleicht dem viertwichtigsten Männertitel quasi, dann auch im Moment nutzen kann. Ich finde das total super. Ich habe meine Predictions-Liste. Wir werden nämlich auch noch eine Podcast-Folge mit unseren Predictions für 2026 veröffentlichen. Auf meiner Predictions-Liste für 2026 steht drauf, dass Carmelo Hayes den US Championship gewinnen wird. Tja, ich war falsch gelegen. Es war nicht 2026, es war irgendwie die letzte Folge 2025. Aber ich fand, das war überfällig, dass das jetzt so ist und dass er diesen Titel auch gewonnen hat. Und es ist auch genau der richtige Titel, genau zur richtigen Zeit. Und er hat ja sogar noch so eine Art Face-Turn damit dazu gemacht, was ich jetzt auch nicht schlecht finde. Und ich glaube aber auch, dass er so ein bisschen edgy Babyface sein wird, was ich auch nicht schlecht finde und was auch zu dem Gimmick passt, weil es ist schon, es wird kein Superheld, Babyface werden. Es wird kein Sami Zayn 2.0, sondern schon eher so ein edgy, schon trotzdem noch von sich überzeugtes Babyface, das das auch kundgibt. Aber ich finde das richtig. Das kann gut werden, muss jetzt nur auch gut gemacht werden.
Ja, und also nicht weniger von ihm, sondern ja,
Vom
das
Booking.
SmackDown-Booking
Ja, genau.
muss sich halt auch da mal entscheiden,
Ja.
dass man ihn auch wirklich da unterstützt.
Ja,
Weil er hat
stimmt.
ja immer abgeliefert, ja, auch als er da zusammen mit The Miz war.
Ja.
Ich habe übrigens gelesen, vorhin Artikel, The Miz hat 2025 irgendwie kein Single-Match gewonnen. Matches, also im TV und auch bei nicht übertragenen House-Shows. Hatte irgendwie Singles-Matches gegen irgendwie ein Dutzend unterschiedliche Leute, hat aber alle verloren.
Ja, aber mit Carmelo Hayes, da lief's.
Ja, mit Carmelo Hayes, da lief's. Also, ja, es gibt auch viele, die sagen, ja, die so, ja, wenig von The Miz halten. Und, aber ich bin ein ganz großer Fan von The Miz. Also ich sage jetzt nicht, ja, dass es damals jetzt unbedingt eine gute Idee war, ihn damals zum WWE-Champion zu machen und dann ihn in den, ja, aber da wirklich im WrestleMania Main Event gegen John Cena stehen musste, das ist die Frage. Aber ja, genau halt diese Möglichkeit, ja, viele Matches zu verlieren, ja, in diesem Sinne, ja, kein Push zu brauchen. Und trotzdem halt noch relevant zu sein, eine Reaktion zu bekommen. Und ja, dass das halt auch noch so ist. Ja, selbst wenn er 0 zu 20 ist in seinen letzten 20 Matches, ja, dass so ein Sieg gegen ihn immer noch so ein bisschen was bedeutet. Eben weil er sich ja, halt immer wieder schafft, sich da in so eine gewisse Relevanz reinzureden. Ja, solche Leute sind einfach auch total wichtig.
Ja.
Ja, weil am Ende, ja, die Bilanzen aller Leute, die antreten, sind halt immer ausgeglichen. Ja, für jeden Sieg gibt es auch bei irgendwem eine Niederlage. Und du brauchst halt auch die Leute, die halt relativ viele Niederlagen nehmen, aber ja, halt trotzdem, wo man nicht sagt, das ist überhaupt nichts mehr wert. Und ob das nun The Miz ist oder ja, auf der Frauenseite im letzten Jahr ganz viel Roxanne Perez, wer das hinbekommt, ja, die sind, das ist eine ganz wichtige Rolle auch.
Ja, das stimmt. Also ich finde den Wrestler The Miz finde ich gut und den Charakter jetzt The Miz, der nervt mich ein bisschen. Also finde ich ein bisschen clownmäßig, ist so ein bisschen auf einer Stufe mit R-Truth aus meiner Sicht. Und man könnte daraus vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Hat jetzt auch mehr Screentime wiederbekommen, also nicht nur Match-Time, sondern auch Promo-Time. Und ich hoffe, dass man das ein bisschen entwickelt, wieder diese Figur. Und ein bisschen mehr Schattierungen wieder einbringt und nicht ganz, dass das nur der Trottel ist, irgendwie von SmackDown. Also das fände ich wichtig, dass ich den dann irgendwie auch wirklich sozusagen genießen kann, wenn der da im Fernsehen auftritt, aber ich verstehe, was du über den Wrestler The Miz sagst. Und ich sehe ein, dass der auch diese blöde Rolle gut spielt und dass der fantastische Promos aus wirklich sehr wenig machen kann. Und in der Tat hat man das Gefühl, okay, The Miz ist schon irgendwie nochmal eine Stufe über der unteren Card, obwohl er immer verliert. Also das ist schon eine Qualität und das sehe ich total ein. Ich finde nur, dieser Charakter ist ein bisschen in so eine Sackgasse.
Ja, auch sonst gab es ja, so ein bisschen Jugendbewegung bei SmackDown. Trick Williams ist jetzt da, durfte sich auch mit Sami Zayn auseinandersetzen. Da haben sie auch sich hart an so einem optischen, so maximale optische Unterscheidung gemacht. Also Trick Williams, ja, also sieht ja wirklich aus, ja, wie so ein überzeugender Zuhälter irgendwie aus den 80ern. Ja, und Sami Zayn hat ja also nun wirklich ja, so die unauffälligsten ja, Klamotten angezogen, die man sich so vorstellen kann. Ja, also wie halt irgendwie so ein,
Humble.
so, ja, so ein Grundschullehrer, ja, der irgendwie versucht, im Bahnhof nicht aufzufallen. Ja, das ist fast schon so ein bisschen eine tarnungsmäßig. Also das war schon massive Unterschied. Also habe ich auch gelesen, Jonathan Coachman, The Coach, also auch früher Kommentator bei WWE, hat auch gesagt, ja, hier, so geht das nicht, Sami Zayn, und du musst dich auch so ein bisschen anstrengen. Ja, und man kann halt nicht so aussehen, ja, halt wie so ein Lehrer, wenn man da mal Champion werden will. Aber also da glaube ich, das ist hier tatsächlich von ihm da falsch gelesen worden, sondern das war wirklich Absicht. Ja, also Sami Zayn kann da auch anders machen. Und ich glaube, das funktioniert auch dann, wenn man sozusagen damit auch so ein bisschen heraussticht. Und also es gibt auch ein Problem, wenn die Hälfte deines Kaders so nach nichts aussieht. Ja, so als seien sie halt gerade irgendwie, ja, also die so ein bisschen so aussehen wie so ein Fan, der halt irgendwie so in den Ring gewandert ist, weil er so ein bisschen verloren ist. Ja, und der nicht so aussieht wie so ein,
Ja.
wie so ein Superstar. Irgendwie, aber bei WWE, wo halt viele so aussehen, ja. Also sozusagen, wenn du der eine bist, ja, der halt auch tatsächlich so verkörpert, ja, er ist eigentlich der, der nicht dahin gehört. Ja, er ist nicht der Showman, ja, sondern er ist halt, ja, er ist halt so wie einer von den Fans. Ja, das funktioniert dann. Das hat ja, auch früher so ein bisschen bei, ja, also bei Mick Foley zum Beispiel, das halt auch funktioniert. Ja, wenn der mit The Rock gefädet hat, ja, wo The Rock, der ja auch immer, ja, also der auch
Exzentrisch,
immer, ja,
ja.
der auch immer halt aufgetreten ist wie so ein Star und so. Also das musst du halt auch in aller Regel. Aber also wenn halt alle aussehen wie ein Star, kann so halt auch der eine sein, der nicht wie ein Star ist und damit wieder so ein bisschen auch eine Unterscheidung haben. Und ich glaube, ja, Sami Zayn, wenn er über diesen, ja, über diesen Weg kommt, dann funktioniert das auch. Und dann geht es auch
Ja.
gut, im halt so einen Gegensatz zu machen. Ja, um halt so einen neuen, den man nicht kennt, ja, im Vergleich zu ihm halt wie so ein Star aussehen zu
Ja,
lassen.
aber das ist doch auch eins zu eins der Charakter von Sami Zayn. Der ist doch so ein Underdog-Typ. Der ist doch, also auch, ich fand das total logisch, so dass das, also erstmal dieser Gegensatz ist und zweitens, also sozusagen Text-Bildsprache, ne? Dass er sagt, es geht um Bescheidenheit, es geht um irgendwie auch mal im Zuschauerrang zu stehen, zu gucken, wie John Cena das macht und daraus dann seine Schlüsse zu ziehen. Weil er ist ja quasi gerade vom Zuschauerrang da hochgeklettert in den Ring. So ungefähr das, also das hat er literally gesagt. Und genau das hat halt auch sein Outfit gesagt. Und eben Trick Williams dagegen total aufgestylt, überstylt, exzentrisch und kommt rein und sagt, hallo, ich bin der große Star. Und hier, bow down, so ungefähr. Das, also, bisschen, also das war, mit dem Holzhammer haben die uns gesagt, hier, das ist jetzt die Story. Interessant, dass das dann auch mal nicht alle so lesen können. Naja. Also ja, auf jeden Fall, also Sami Zayn fand ich insgesamt eine gute Promo von den beiden. Trick Williams, ich bin ja keine jetzt so allzu regelmäßige NXT-Schauerin, deshalb sagt mir der nicht so viel. Und ich habe mir aber vor allem gedacht, wie gut, dass Carmelo Hayes jetzt den Face-Turn gemacht hat. Weil die beiden würden sich eigentlich also obsolet machen. Das ist basically die gleiche Figur. Und im Gegenteil haben die ja, glaube ich, auch eine Wrestling-Geschichte zusammen oder eine Fäden-Geschichte zusammen. Und dann kann man daraus ja jetzt auch irgendwie was machen. Gerade um diesen US-Titel herum könnte man das jetzt machen. Und dafür musste aber jetzt in der Tat einer von beiden einen Charakterwechsel machen. Und das war halt Carmelo Hayes. Und das passt ja jetzt eigentlich ganz gut. Aber sonst ist Trick Williams für mich wirklich so ein bisschen Carmelo Hayes Abklatsch.
Ja, gut, aber es ist halt, also es ist halt auch nicht die allererste Idee, ja,
Nee,
für
ja.
jemand sagen, ja, ich bin so super, ja, und ich bin so der, ich halte mich für super und ich bin so der Bling-Bling-Typ, das ist.
Ja, aber die sind, also, die machen ja auch, also beide sind natürlich irgendwie auch die schwarzen Männer.
Ja.
Die aber halt auch so dieses sehr coole New Yorker, schick, nicht nur Bling Bling, sondern auch so, ich bin halt irgendwie Mann von Welt. Und gerade von NXT hochgekommen und erstmal denken, hier, ich bin der Star. Also die erste Aufgabe ist eindeutig der World Title, ne? Das ist ja die gleiche Geschichte quasi.
Klar, ja, aber also, keine Ahnung, MVP, Montavious Porter ist ja auch, keine Ahnung, hatte ja 1 zu 1 auch das Gimmick vor 20 Jahren, dürfte das jetzt auch schon wieder her sein.
Ja.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, gut, dass Carmelo Hayes jetzt den Charakter ein bisschen gewechselt hat. Dann beißt sich das auch nicht, sondern harmoniert vielleicht umso mehr. Und inhaltlich Sami Zayn, glaube ich ja nicht, dass das wird mit dem World Title dieses Jahr, ehrlich gesagt. Also wenn dann in der zweiten Hälfte des Jahres, wenn sich sonst irgendwie alles zu Ende gefunden hat. Aber mein Sami Zayn kam jetzt wieder raus und hat gesagt, so, ich möchte jetzt dann doch mal ganz nach oben. Irgendwie gefühlt habe ich diese Promo auch schon dreimal gesehen, wo er gesagt hat, so, das ist jetzt mein Jahr oder das ist jetzt mein Moment und jetzt ist dann doch mal Zeit. Ich habe schon so viel erreicht, aber bin zwar hier humble und so, aber eigentlich müsste ich jetzt doch mal den nächsten Schritt machen und jetzt ist es halt soweit. Also das gab es ja jetzt auch schon irgendwie mal. Und ich sehe Sami Zayn, also ich sehe keinen Platz für Sami Zayn, um ehrlich zu sein, wenn es jetzt gerade Richtung WrestleMania geht.
Ja, ich möchte nochmal, was wir bei einer unserer ersten Episoden besprochen haben, kurz nach der letzten WrestleMania. Ja, Sami Zayn hätte mal dieses Angebot damals von Paul Heyman
Ja.
annehmen sollen,
Ja.
ja, zu SmackDown zu wechseln und da ein Titelmatch gegen John Cena zu bekommen. Oh
Stimmt.
nein, ich will das hier aber selber auf faire Art und Weise und so. Ja.
Ja, da stehst du halt jetzt da, wo du stehst.
Ja.
Kannst einen Neujahrsvorsatz schaffen, aber sonst
Und dann ist er doch zu
nichts.
SmackDown gegangen.
Ja, stimmt.
Und warum? Um da US-Champion zu werden. Also ich glaube auch der, ja, also ich muss auch sagen, ich bin ohnehin kein Fan, ja,
Auch
von
nicht.
dieser.
Wofür bist du kein Fan?
Bin jetzt
Sorry.
gespannt. Also ich bin von dieser Open Challenge Geschichte
Also,
kein Fan. Ja?
davon bin ich auch kein Fan, ja.
Also ich glaube, ja, wenn du so ein Secondary Title hast, ja, also ein Titel, der nicht so der Top-Titel ist, also der so US oder Intercontinental Champion, ja, die sollten regelmäßig verteidigt werden, ja, also ja, eigentlich alle 2, 3 Wochen solltest du da bei der TV-Show deinen Titel verteidigen, ja, und also das regt mich so unheimlich auf, ja, diese WWE-Geschichte, ja, teilweise, ja, hat irgendwer den Titel und in 6 Monaten verteidigt irgendwie dreimal im TV den Titel. Ja, und dann kommt wieder jemand und sagt, oh, wir machen jetzt hier Open Challenge, ja, und dann machen wir echt jede Woche ein Titelmatch. Also das ist halt wirklich so, ja, wie die Füße, ja, den einen hält man ins Eisbad und den anderen hält man in kochendes Wasser. Ja, so nach dem Motto, ja, dann hat man ja irgendwie, ja, im Durchschnitt eine angenehme Temperatur.
Ja.
Na, ja, ich glaube halt, beides ist nicht so gut. Und also meiner Meinung nach auch Sami Zayn hat es jetzt auch nicht so genutzt, ja, weil er halt schon so etabliert ist. Also für jemanden wie Ilja Dragunov, ja, also da macht es mehr Sinn, ja, wenn man ihm da, ja, wer halt noch nicht so bekannt ist und wo noch nicht die alle Leute sagen, ja, der ist super, ja, dass man ihm halt einfach mal halt in so 2 Monaten 8 Matches gibt, ja, also jetzt gefühlt, ja, die er hatte, wo er halt jede Woche da drin steht, erst den Titel gewinnt, dann ihn ein paar Mal verteidigt und ihn dann wieder verliert. Aber ja, Sami Zayn ist halt eigentlich vom Standing niemand, ja, der das irgendwie so braucht. Und da ist, ja, da finde ich, da kommen eher so die negativen Sachen mit raus.
Also erstmal, wovon ich kein Fan bin, von Sami Zayn. Ich bin nicht so der Sami Zayn-Fan. Aber ich stimme dir schon zu mit der Open Challenge. Also ich glaube auch, dass es besser funktioniert bei so neueren Leuten. Ich finde aber, vor allem Titelträger brauchen Fäden. Also und diese Open Challenges bieten halt an sich keinen Spielraum für Fäden, weil es ja der Witz, dass es keine Fäde ist, sondern dass ja jeder kommen kann und dass du halt sozusagen sofort unvorbereitet, ohne dass du irgendwie dich mit dem Gegner vorher auseinandergesetzt hast, dann in so ein Match gehst und das dann vielleicht gewinnst. So, und dann haben sie es ja ein bisschen jetzt versucht mit DIY, mit erst Tommaso Ciampa und dann jetzt mit Johnny Gargano, wobei sie den jetzt auch noch rübergezogen haben in zu Carmelo Hayes. Jetzt auch nicht so überzeugend fand, aber gut, in dieser Open Challenge Logik ist das halt schon irgendwie wieder nachvollziehbar. Aber das war halt nicht groß genug, um da wirklich zu funktionieren und irgendwie zu tragen und wirklich da relevant zu sein für die. Und insgesamt finde ich jetzt auch, dass Ilja Dragunov keine besonders mir in Erinnerung bleibende Titelregentschaft hatte. Also für mich ist er so ein bisschen der Übergangstitelträger. Also ich, also Sami Zayn, das habe ich noch im Kopf, dass er das mal hatte. Jetzt auch nicht so richtig, dass ich mich daran erinnere, welche guten Matches er so hatte, aber gut, er war es mal. Und ich hoffe und glaube, dass Carmelo Hayes das jetzt wieder länger haben wird und daraus auch was macht. Ja, gut, jetzt hat er ja schon gesagt, er macht diese Open Challenges weiter, das ist eher schlecht, aber ich hoffe, dass er die irgendwann aufgibt und dass er dann tatsächlich eine Fehde entwickelt, mit der er wirklich dann auch arbeiten kann und mit der er wachsen kann und mit der er diese Bühne auch nutzen kann, die dieser Titel dir auch bereiten kann. Aber Ilja Dragunov war, also war, weiß nicht, so eine kleine Fehde mit Tommaso Ciampa ist jetzt nicht das, weil ich sage, wow, das ist jetzt der Boost für ihn. Und deshalb glaube ich, wird er da auch relativ schnell wieder in seine Titelregentschaft relativ schnell in Vergessenheit geraten. Und mal gucken, was jetzt kommt. Ich finde auch übrigens, diese Figur bräuchte eigentlich einen Heel-Turn. Ich finde, der ist sehr blass als Babyface. Also, kann man schon machen. Finde ich jetzt auch prinzipiell sozusagen nicht schlecht, dass man jemanden, ist er eigentlich Russe? Also, ich weiß, dass er
Ehrlich
Deutsch
gesagt
spricht,
weiß ich
aber.
das nicht so genau. Ja, also
Also.
er ist über die deutsche Szene hochgekommen.
Ja, so gut. Also, so als russisch gelesenen Menschen. Dass das nicht automatisch der Heel ist, finde ich jetzt an sich nicht schlecht und liegt vielleicht auch daran, dass wir jetzt schon Rusev haben und das dann irgendwie auch nicht so richtig gut passen würde. Aber ich finde den als Babyface wirklich sehr blass und irgendwie konturlos und ich sehe auch dessen Charakter irgendwie nicht wirklich. Ich weiß nicht genau, was für ein Typ der so ist. Ich finde, dass der einen Heel-Turn bräuchte. Eigentlich, um sich entwickeln zu können. Aber auch das muss vorbereitet werden und kann jetzt nicht einfach so von heute auf morgen passieren.
Ja, also er ist halt so ein bisschen das, was Kevin Nash abschätzig als Vanilla Midgets mal in den 90ern bezeichnet hat. Ja, also Leute, die sehr gut im Ring sind, ja, aber weder halt durch ihre Statur beeindrucken noch so besonders auffällig sind. Ja, weil er ist halt auch nicht so der, ja, vom Auftritt, ja, es ist halt auch mehr so Sami Zayn und weniger Trick Williams, wie er da so auftritt. Und wenn man das macht, also ich glaube, was halt immer sehr gut funktioniert hat und was ja auch legendär ist, sind seine Matches mit Gunther. Ja, die dann halt auch darüber, aber über diesen Gegensatz halt auch funktionieren. Ja, dass eben ja Gunther der Größere und der Stärkere und der so gemeine ist, ja, und dass er dann als Underdog funktioniert. Ja, aber ja, also als Underdog mit Open Challenge funktioniert halt auch nicht,
Nee.
ne? Weil die Underdog-Geschichte lebt halt auch davon, dass man halt die meiste Zeit verliert, ja, und dann halt nicht so gewinnt. Also, ne? Ist ja auch so ein bisschen wie in den Rocky-Filmen. Ja, der erste funktioniert total gut. Ja, da ist ja auch die Geschichte hier irgendwie so ein lokaler Boxer, ja, der halt irgendwie kämpft, ja, und hat irgendwie, keine Ahnung, Kampfrekord von 40 zu 20 oder so, ja, also gewinnt mal, aber verliert halt auch häufig und geht halt hin und her und ist nicht so der große Star und der bekommt halt die Chance dann halt mal um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Und ja, sowas funktioniert. Ja, aber das funktioniert halt auch nicht, wenn du dann erstmal gewonnen hast und dann nochmal fünfmal deinen Titel verteidigt hast. Ja, dann gehst du nicht mehr als Underdog irgendwie in das nächste Match, ja, und ja, das ist jetzt hier das Carmelo Hayes, dass das jetzt alle so gefeiert haben, ist ja auch, also auch so ein bisschen Reflexion davon, dass niemand gefühlt hat, der arme Ilja, der
Ja,
seinen Titel verloren hat. Das ist ja so
genau.
traurig.
Obwohl er das Babyface ist. Ja.
Ja, und also da glaube ich auch, also da muss man halt, ne, entweder da was anderes machen oder halt klarer, wie es ja bei Sami Zayn auch gemacht wird, der ja auch viel verliert in seinem Leben eigentlich, ja, so nachdem, dass man halt darauf hinausläuft und einmal, ja, also wo das Ziel halt nicht ist, ja, so John Cena-mäßig, ich will jetzt den Rekord knacken für ja, die meisten Titel oder so Roman Reigns-mäßig für die längste Titelregentschaft oder was auch immer, ja, sondern wo die Idee ist, ja, ich bleib dran und beiß mich rein, ja, und einmal, ja, wird's klappen, dass ich mich für so ein Titelmatch qualifiziere und dann auch gewinne. Ja, und ja, wenn das, ja, ich habe 20 Jahre Zeit und es muss nur einmal klappen. Und ja, aber das ist halt nicht Champion und ich verteidige dann den Titel jede Woche.
Ja, und dafür hat er auch einfach zu wenig Zeit im Fernsehen, um das auch zu zeigen, also diese Motivation auch zu zeigen, sondern ich nehme den vor allem einfach wahr als irgendwie, der ist immer nett, so immer nett, hat gerade verloren, hat seinen Titel verloren gegen Carmelo Hayes. Trotzdem ist er nett,
Ja.
aber hat halt auch nicht die Zeit jetzt zu sagen, und ich beiß mich durch, ich bin der Underdog, ich werde mich nach oben kämpfen, ich will das mit fairen Mitteln machen, weil ich bin ja ein Babyface, aber ich möchte schon nach oben. Das sagt er ja gar nicht. Sondern der sagt, ah, du hast jetzt den Titel gewonnen. Ach ja, das ist ja schön, herzlichen Glückwunsch. Und machst du die Open Challenge weiter? Super. Das war der Dialog. Also, ja, langweilig.
Ja, aber halt, ja, also das Problem ist halt, für Ilja ist halt so ein bisschen auch schon, ja, also vielleicht hat, also das kann halt auch so ein bisschen das Gefühl sein, das hat er halt schon erreicht. Ja? Also er war jetzt mal bei WWE im Main Roster und hat auch mal, ja, also da den Zweittitel gewonnen. Also,
Ja.
ja, muss man auch sagen, das ist ja auch ein großer Erfolg, ja, davon. Ja, das erreichen ja 95% der Wrestler nicht.
Ja.
Ja,
Ja,
also das ist auch.
das gilt für die Wrestler, aber es gilt nicht für den Charakter.
Ja, natürlich, aber also das ist, aber also gerade halt auch jemand so wie Ilja, der auch, wo ja auch viele Leute wissen, ja, dass er diese lange, ja, dass er diese lange Strecke da auch in der Independent Wrestling Szene hatte. Und also ist, ja, es ist ja überhaupt schon ein Erfolg, ja, wenn man es aus der europäischen Szene kommt, wenn man es da in die US-Szene schafft und da ist und ja, seine legendären Matches mit Walter damals noch, also Walter Gunther, ja, wo er gemacht hat, wo ja auch viele gesagt haben, ja, das ist, ja, also, ja, was manche als Match des Jahres hatten, das richtig sehe, damals noch in NXT UK, als es das noch gab, ja, also NXT in der europäische Ableger eigentlich und ja, also sozusagen sich, also ja, daraus muss man sich halt auch als Charakter dann befreien. Aber klar, ja, sonst wird es halt nix auf, ja, wenn man bei SmackDown ist.
Nee, eben. Und das interessiert, glaube ich, gerade die amerikanischen Zuschauer alles ziemlich wenig. Und für die schreibt halt Wrestling trotzdem irgendwie noch die Geschichten. Und deshalb, glaube ich, ist er in einer totalen Sackgasse und muss da auch wieder raus, um halt nicht irgendwie wieder in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.
Ja, aber ja, das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Ja, er ist halt wiedergekommen und hat gleich den Titel gewonnen. Und ja, aber ist halt auch gefühlsmäßig da in so einem Bereich. Ja, mehr wird es halt nicht.
Ja, genau. Ja.
Während Sami Zayn oder auch Carmelo Hayes halt eher da sind, wo man sagt: Okay, ja, US Champion ist vielleicht ganz nett, aber das Ziel ist das jetzt eigentlich nicht.
Genau. Ja, wie gesagt, die haben auch einfach mehr Zeit, ihren Charakter zu zeigen und ihren Charakter zu entwickeln. Und man kann Ilja Dragunov auch nicht vergleichen mit Sami Zayn. Nicht in der Screentime, nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht in den Promo-Sequenzen, nicht in den Matches, Bookings, in gar nichts. Ne? Und deshalb, ich glaube, dieser Charakter funktioniert so für Sami Zayn und ich glaube, er funktioniert so nicht für Ilja. Zumindest nicht so, wie er jetzt gerade gebookt ist. Aber mehr wird es auch so nicht, wenn es so weitergeht. Also ich glaube wirklich, der braucht den Heel-Turn. Das muss irgendwie kommen. Und vielleicht in einem Zusammenhang mit irgendjemand anderen, vielleicht ja mit Ludwig Kaiser irgendwann mal, aber der bräuchte nämlich eigentlich auch ein bisschen eine neue Charakternachjustierung. Als El Grande Americano hat er jetzt irgendwie zwar den, weiß ich nicht, mexikanischen Markt erobert, aber jetzt langsam müsste der mal zurückkommen, finde ich, zum richtigen Wrestling.
Nee, also da widerspreche ich. Also das ist El Grande Americano ist so erfolgreich geworden. Und zwar auch in der Ludwig Kaiser-Version. Also Ludwig Kaiser hat
Ja,
den
ja.
mir viel erfolgreicher
Ja,
gemacht
ja, ja.
als Chad Gable.
Ja, da stimme ich dir zu. Ja.
Und ja.
Dabei ist
Also,
jetzt auch genug.
das weiß ich nicht. Also mein Eindruck ist eher, ja, El Grande Americano könnte, ja, könnte noch ein bisschen Staying Power haben. Also das könnte man noch 2, 3 bis 15 Jahre machen.
15. Oh Gott.
Louis Kahn hat
Lu
das einfach.
Ja, ich will aber El Grande Americano nicht jetzt noch 15 Jahre lang sehen. Also mir reicht jetzt eigentlich auch 2 Monate oder so.
Ja.
Also, aber ich sag, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich den halt auch wenig sehe insgesamt, weil er halt bei hier Dings, wie heißt es,
Triple
AAA aktiv ist und dann sehe ich den quasi, wenn er mal rübergekommen ist, weil er jetzt gerade wieder irgendwas gewonnen hat oder ein Match anstehen hat oder so werbungsmäßig halt. Für AAA ist dann der Grand Amerikaner auch mal wieder bei Raw oder SmackDown. Aber also deshalb ist er halt auch ein bisschen außerhalb meiner Wahrnehmung und ich finde, der kann jetzt halt irgendwie auch Leute wieder ein bisschen mehr Zeit auch bei Raw und SmackDown bekommen, damit ich ihn auch sehe.
Ja.
Und dann kann man vielleicht auch diese El Grande Americano-Geschichte noch einen Ticken weiterspinnen. Aber er ist schon auch, diese Figur ist schon auch sehr. clownmäßig. Also ja, Ludwig Kaiser hat es schon viel besser gemacht. Also unter Chad Gable fand ich es furchtbar. Und unter Ludwig Kaiser finde ich es jetzt nur so, aber es ist einfach, ich finde es zu übertrieben, aufgesetzt, clownmäßig. Eine Karikatur ist das aus meiner Sicht. Und nee, ich würde dann lieber irgendwie wieder mehr Geschichte für Ludwig Kaiser bei Raw und SmackDown haben.
Ja, also es ist ganz klar eine Karikatur und insofern auch so ein bisschen eine Nischenfigur. Aber also er scheint halt auch bei den Mexikanern extrem gut anzukommen.
Ja.
Und also solange man so gut ankommt, ja, also WWE hat jetzt nicht mehr viel mit ihm gemacht, bevor er da die El Grande Americano-Rolle übernommen hat.
Ja, und da war ja auch erstmal nur der Platzhalter eigentlich.
Ja.
Ja, nee, es stimmt schon, natürlich. Und wenn er da Erfolg hat, ist gut. Freut mich für ihn. Aber für mich ist das sehr schade.
Ja, also klar, das kann ich nachvollziehen. Also, mir wäre es auch lieber, wenn er als Ludwig Kaiser
Ja.
ja, irgendwie ja, jetzt auf dem Niveau mit Dominik Mysterio um den Intercontinental-Titel
Ja.
fäden würde.
Ja.
Aber also das sieht WWE halt nicht. Und ja, also da würde ich halt Ludwig Kaiser auch ja, karrieremäßig eher dazu raten, ja, dass dieses Gimmick, also auch wenn es natürlich eine Karikatur ist, ja, aber lieber eine funktionierende Karikatur als gefeuerter, ernsthafter Wrestler.
Ja, gut, das wohl war.
Und also ich habe jetzt auch, am Wochenende habe ich auch gesehen, ein Bild von Chad Gable, ja, der an seinem Comeback arbeitet und der massiv wohl an Muskelmasse zugelegt hat. Also weiß man heute ja auch nicht, ja, kann man ja auch alles AI-mäßig machen. Aber, also, gehe ich aber nicht von aus. Ja, und also es sieht nicht so aus, als würde er darauf hin trainieren, dass er jetzt wieder hier in diese Wer ist der beste Luchador-Geschichte einsteigt, sondern eher, dass Chad Gable Richtung, ja, Richtung wirklich ernsthafte Heavyweight-Division will. Und auch das könnte dafür, also sprechen, ja, dass es mit Ludwig Kaiser da die Pläne weitergehen und jetzt nicht die Idee ist, dass Chad Gable das jetzt wieder zurück übernimmt.
Ja, da würde ich auch mitgehen. Also ich glaube auch, die Idee wäre nicht, dass jetzt El Grande Americano einfach wieder Chad Gable wird und Ludwig Kaiser dann quasi frei ist, sondern für mich ist diese Figur halt einfach jetzt sozusagen nicht zukunftsrelevant. Aber Chad Gable, ja, da muss aber dann auch irgendwie charakterlich wieder was passieren. Da muss er ein bisschen weniger heelig werden. Ich finde, er sollte jetzt nicht einfach mit der 1:1 El Grande Americano Charakter reingehen und sagen, so, ich werde jetzt hier in der Heavyweight Division mitmischen. Aber gut, kann ja alles werden. Mal gucken, wie er jetzt dann zurückkommt.
Ja, könnte auch hier, also wirklich der Straight American Hero, könnte man ja auch mal versuchen. Wieder mit Chad Gable. Ja, nach der Verletzung zurückgekommen und jetzt zeigt das mal den, keine Ahnung, bösen Rusevs der Welt oder wie
Ja,
auch immer.
was kannst du machen, das stimmt. Ja.
Das war schon für möglich. Ja, und was mir auch so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, jetzt in den letzten Wochen, da ist auf der Männerseite viel mehr hat sich da entwickelt als auf der
Ja.
Frauenseite, die so ein bisschen eingefroren
Die ist eingefroren.
scheint auf allen Seiten. Ja, also jetzt auch zum Jahresstart, ja, zwei ganz große Titelmatches bei den Männern und bei den Frauen. Ja, also jetzt nicht so wirklich.
Ja gut, wir haben ja jetzt dieses Tag-Team-Titel-Match anstehen mit Rhea und Io gegen die Kabuki Warriors. Was jetzt auch nicht so das ganz frische Match ist, muss man jetzt auch sagen. Und ich habe auch das Gefühl, wirklich die Women's Division ist eingefroren. Ich habe auch die Idee, also ich denke auch, dass das die Idee ist, jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt eigentlich keinen neuen Inhalt und eigentlich stehen die jetzt alle so gut da, wie sie jetzt in die Road to WrestleMania sozusagen einbiegen müssen. Was machen wir jetzt die 4 Wochen rund um Weihnachten noch? Ja gut, dann machen wir jetzt mal so Tag-Team-Zeugs, wo es um keine Titel geht, um keine Einzelfäden, aber du kannst eigentlich alles so ein bisschen warm halten halt. Ich gehe davon aus eigentlich, dass Rhea und Io nicht den Titel gewinnen und dass das aber auch nicht fair sein wird. sondern es ist eher die Fehde Asuka-Rhea weiter aufbauen wird. Das ist zumindest meine Hoffnung, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das ist vorbereitet für die Road to WrestleMania. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht, weil an sich kannst du es auch andersrum machen. Also du kannst auch den Rhea-Asuka-Engel machen, wenn du Rhea und Io das jetzt gewinnen lässt, weil eine von beiden müsste dann eh irgendwie Doppeltitelträgerin werden, damit da ein WrestleMania-Match bei rumkommt. Oder eben auch nicht, oder du entzerrst es eben. Dass du halt die eine hast, die den Einzeltitel hat und die andere hast, die den Tag-Team-Titel hat. So, aber ich glaube, in die Richtung sollte es sich entwickeln. Deshalb, es geht theoretisch beides, aber ich glaube eher, dass die Kabuki Warriors es gewinnen. Aber ich glaube auch, es ist eingefroren im Moment. Und aber auch keine, ich finde das jetzt keine per se schlechte Idee, die jetzt einfach mal so einzufrieren, weil eigentlich ist ja, was ich immer sage, es muss aufgebaut werden, die Geschichten müssen lange entwickelt werden, die brauchen einen langen Atem, um da irgendwie Spannung aufzubauen. Damit wir dann wirklich in die richtig großen Matches mit ganz viel Vorgeschichte gehen können und alle das Gefühl haben, boah, da entlädt sich jetzt das, was sich über Monate angespannt hat. Also das ist ja das, was ich erwarte. Und wenn die jetzt eigentlich alle nach dieser Survivor Series Action, in der sie auch alle schon involviert waren, genau da stehen, wo sie stehen müssen, um jetzt in die Road to WrestleMania einzubiegen, ja, dann frieren wir das mal kurz ein, machen bei den Männern ein bisschen Action, dann bin ich damit auch happy. Und wenn die da weiter ihre Tag-Team Matches haben, da kannst du ja dann alle in jeglicher Konstellation irgendwie teilhaben lassen und Screentime haben lassen und läuft schon. Finde ich jetzt grundsätzlich keine schlechte Herangehensweise, wenn das der Plan war. Ich hoffe, dass das der Plan war.
Ja, also es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder sie wissen, was der Plan Richtung WrestleMania ist und sagen, wir warten da ab, oder sie wissen es halt nicht.
Ja.
Ja, und haben halt auch noch keine Idee,
Und sagen, wird sich dann schon irgendwie entwickeln.
wer das ist.
Ja.
Und ja, jetzt sagt man halt, ja, jetzt vielleicht kommt uns ja in der nächsten Woche eine gute Idee und solange machen wir bei Raw und SmackDown, aber ja, halt auch nichts, was uns in irgendwie die eine oder in die andere Richtung festlegen würde.
Ja, das ist die pessimistische Lesart. Aber ich glaube, sie haben eine Idee. Ich glaube, sie haben eine Idee. Ich glaube, es gibt einen Plan. Ich glaube, sie haben es schon vorbereitet. Und ich glaube, wir haben gesagt, ah shit, wir haben es ein bisschen verkalkuliert. Es sind jetzt irgendwie doch 4 Wochen Loch entstanden. Aber pff, füllen wir das mit ein bisschen Tag-Team-Zeugs auf. Also das ist meine positiv optimistische Vorstellung, wie das da jetzt gerade läuft.
Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Diese Woche könnte ja auch schon, wenn wir jetzt wirklich im Januar angekommen sind, sagt WWE vielleicht auch, dann geben wir nochmal Gas.
Ja.
Der Demogorgon oder wie der heißt, wird neuer World Heavyweight
Ja.
Champion und dann geht's ab und wird dann herausgefordert von einem Dementor bei WrestleMania
Ja.
oder so ähnlich. Ist ja alles möglich bei WWE. Und
Crossover.
ja, dann schauen wir mal in der nächsten Woche, wie sich so die Dinge bis dahin entwickeln.
Genau, no, so machen wir das. Dann reden wir drüber und ihr könnt mitdiskutieren auf unseren Social Media Plattformen. Auf, wo sind wir überall? Ja, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube.
Genau, bei den vier.
Bei den vier könnt ihr mitdiskutieren, könnt drunter kommentieren, könnt liken, teilen. Ja. Und eben uns sagen, was ihr so interessant findet und wie ihr das seht. Und dann werden wir sehen, wie sich es weiterentwickelt.
Ganz genau. Dann bis dann. Genießt das Wrestling diese Woche.
Ciao.